FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
Das wirkliche Ereignis ist der Platz hier, weil es wirklich ein wirklich fantastischer Ort und ich freue mich das ganze Jahr auf die paar Tage hier. Es hat was total Entspannendes, Entschleunigendes. Man trifft fantastische Menschen, man hört tolle Geschichten.
Was auffällt, finde ich, wenn ihr von euren Erinnerungen gerade spricht, ihr habt sie alle mit den Orten in Verbindung gesetzt. Ihr habt nicht vergessen, in welchem Saal dieses Gespräch war, sondern es war immer auch der Ort. Muss man manchmal Orte anders auswählen oder ganz bewusst an andere Orte gehen, um besser denken zu können?
Aber ich finde, eine wichtige Komponente haben wir jetzt noch ausgelassen und das ist das Publikum. Und ich freue mich dann, dass Freundinnen da sind, dass Nachbarn da sind, dass Leute, die man kennt aus dem Dorf, da sind. Also ich finde das total schön, dass es auch angenommen wird und dass ihr alle da seid.
Und wenn ich sage, ich bin den Tränen nah, dann bedeutet das, dass sie fließen. Und das war ein paar Mal so hier beim FAQ, dass wirklich auch so wahnsinnig ernste und rührende Momente waren. Und ich kenne überhaupt keine Veranstaltungen irgendwo, wo das Publikum so umarmend ist, buchstäblich, und wo die Aufmerksamkeit so groß ist.
Also so abgingen, da habe ich mir gedacht, das gibt's nur einmal. Das ist ein Erlebnis, das ist einzigartig, das wird man nie wieder erleben. Die war echt, also außer Rand und Band. Und es war super.
Herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Eine besondere Runde hatte sich am 7. September 2025 auf der grünen Wiese neben der Kapelle Niedere im spätsommerlichen Bregenzer Wald zusammengefunden. Anlässlich des 10. Geburtstags des FAQ Bregenzer Wald standen auf der Bühne jene Menschen Rede und Antwort, die sonst eigentlich immer die Fragen stellen. 4 Moderatorinnen und Moderatoren, die das FAQ seit vielen Jahren beehren und bereichern. Alexandra Föderl-Schmidt, Zita Bereuter, Christian Seiler und Armin Wolf. Die Fragen stellte die wunderbare Eva Schulz. Und es war eine wirklich gute Runde mit viel Wertschätzung für das FAQ und interessanten Einblicken in das, was unsere liebste Journalismusrunde beschäftigt. Wir wünschen viel Freude beim Nachhören.
Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr und habe gleichzeitig großen Respekt davor, diese Moderatoren zu moderieren. Das ist, manchmal sagen die Leute undankbar, ich bin sehr dankbar und habe euch gerade schon gesagt, ich würde gerne machen, einerseits möchte ich ein bisschen zurückblicken auf 10 Jahre FAQ und was ihr uns da erzählen könnt, was ihr mitgenommen habt. Gleichzeitig, es gibt dieses schöne Wort im Englischen, to pick someone's brain, also so ein bisschen das Hirn so ein bisschen anpieksen und gucken, was kann ich denn davon gebrauchen, was kann ich da rausholen. Auch das möchte ich gerne machen, weil ich glaube, da ist für uns alle ein großer Mehrwert zu hören. Wie denkt ihr, was denkt ihr über die Themen, die auch das FAQ schon so lange bewegen? Und das FAQ, habe ich mir sagen lassen, hat vor 10 Jahren angefangen mit 30 Leuten auf einer Wiese. Also ganz ähnlich wie hier, nur ist es inzwischen eben viel mehr Publikum und auch das FAQ ist viel mehr. Ich würde gern zum Einstieg von jedem von euch wissen, was ist eine persönliche FAQ-Erinnerung, die für euch sinnbildlich für dieses Festival steht? Oder vielleicht auch eine Begegnung, ein Erlebnis, das ihr hier hattet, das bei euch noch lange nachgewirkt oder euch irgendwie geprägt hat? Wer mag anfangen? Armin, vielleicht ganz außen?
Na, dieser Ort zum Beispiel. Ich durfte hier mit Juan Moreno sprechen vor ein paar Jahren und ich war noch nie vorher hier oben und es ist ein bisschen heftig, gegen diese Kulisse mit jemandem zu reden. Also es ist eh völlig wurscht, dass wir jetzt irgendwie sagen, weil das wirkliche Ereignis ist der Platz hier. Aber
dafür leuchten die Augen immer von den Leuten. Ja. Also man kann das nur missverstehen.
Ja. Nur so, irgendwie meistens sind es da die Paragleiter hinter einem, Gott sei Dank heute noch nicht. Aber nein, das ist schon allein das hier irgendwas, ein magischer Platz, finde ich. Und es geht mir also ähnlich wie dir. Du warst ja auch letztes Jahr als Gast da und jetzt als Moderatorin. Ich fand es in dem ersten Jahr, in dem mich der Christian eingeladen hat für ein Gespräch, so wunderbar hier und die Atmosphäre so angenehm und die Leute so nett und diese Kombination aus klugen Gesprächen, tollen Leuten, die da sind, hervorragendem Essen, toller Musik, kleine Veranstaltungen, große Veranstaltungen, so total spezielle 3-4 Tage, dass ich eben damals gesagt habe, ich möchte bitte wiederkommen, was immer ich machen kann. Also ich moderiere euch was, ich will nur bitte, lasst mich wiederkommen. weil es wirklich ein wirklich fantastischer Ort und ich freue mich das ganze Jahr auf die paar Tage hier. Es hat was total Entspannendes, Entschleunigendes. Man trifft fantastische Menschen, man hört tolle Geschichten. Allein das Gespräch vor 2 Jahren, glaube ich, war es, das die Alexandra mit Hella Pick irgendwie geführt hat, die ich dem Namen nach seit 30 Jahren kannte und wusste, dass das eine große österreichische Journalistin mit einer unglaublichen Geschichte und unglaublichen Karriere ist und damals ja schon deutlich über 90, glaube ich, und war einfach total, total faszinierend. Bis heute tut es mir leid, dass ich das kurzfristig offenbar entstandene Gespräch Christian Seiler mit Köhlmeier und Helfer nicht hören konnte, weil ich die beiden wirklich sehr verehre und finde, dass die das coolste Couple in ganz Österreich sind oder überhaupt im ganzen deutschsprachigen Raum. Und das muss grandios gewesen sein. Also nein, wird das wirklich einen tollen Platz.
Wenn ich gleich anschließen darf, das war grandios, das Gespräch, Christian. Also wie der Michael Köhlmeier da geschildert hat, dass er das erste Mal beim Steuerberater entdeckt hat, dass seine Frau in diesem Jahr mehr verdient hat als er. Herrlich. Aber auch Monika Helfer, viele Jahre davor, allein mit dir zieht er, eben beim Rauffahren habe ich wieder gedacht, das war am Sonderdach. Das war auch so ein starkes Gespräch. Da habe ich einfach viel mitgenommen, auch weil die Monika Helfer sich sehr geöffnet hat. Was, sie tritt ja nicht so gern auf. Und das ist, glaube ich, auch etwas, dass sie, dass hier Leute auch wirklich ihr Herz öffnen. Und also überhaupt ein Highlight in meinem Leben war dein Gespräch. Und jetzt wird's ein bisschen länger. Dein Gespräch mit Martin Grubinger und der Frau Helga Rabel-Stadler. Also es war grandios, aber es ging noch weiter. Und zwar gab es ja nachher dann diese Karaoke-Veranstaltung und ich gebe es zu, ich habe echt die Nase gerümpft. Da habe ich gedacht, Aurelia, Martin, was ist euch da eingefallen, Philipp? Und ja, aber es war super. Und als ich dann da in der Reihe stand und Euke und Armin und die Mama von der Aurelia, die heute auch da sitzt, und Helga Rabel-Stadler bei I'm on Fire, also so abgingen, da habe ich mir gedacht, das gibt's nur einmal. Das ist ein Erlebnis, das ist einzigartig, das wird man nie wieder erleben.
Und die Helga war wirklich on fire.
Also die war echt, los, ja. Also aus der Randbahn. Und es war super. Und das, das einzige Kritische, was ich in diesem Jahr anmerken muss, es gibt keine Schaukel. Ich habe nämlich davor auch noch die Schaukel beim Kaufmann, die extra aufgestellt worden ist, ausprobiert. Also es war wirklich ein wunderbarer Abend. Und eins noch für mich persönlich, wirklich eins der Moderations-Highlights. Und das ist eine Begegnung, die kann man nur hier haben. Das war in diesem leider gibt es diese Location immer in diesem Harley-Davidson-Shop, der, ich glaube, 3-mal zur Verfügung stand, wo immer die Harley-Davidson da beiseite geräumt worden ist. Und da gab es eine Diskussion zum Thema Bildung und eine Konstellation, die wirklich ungewöhnlich war. Da war eine DJ aus Berlin, die hat sich auch nur extra in dieses Disco-Kleid geworfen. Dann Heide Schmidt, also akkurat angezogen wie immer, also blauer Rock bis zum Knie und also Heide Schmidt. Und dann kam mit dem Fahrrad Kaspar Nazi Simmer angeradelt und ich sag's euch, ich weiß es, direkt aus dem Stall. Und es war eine super Diskussion in diesem Ambiente und das kann nur das FAQ heißen und es war einzigartig.
Ich kann an dieser Stelle, ja bitte. Ich kann an dieser Stelle auch einen Mini-Werbeblock einfügen. Es gibt einen Podcast vom FAQ, wo immerhin der Abend mit Rabel-Stadler und Grubinger nachzuhören ist. Das habe ich nämlich auch schon nachgeholt und es tat mir richtig weh, dass ich da noch nicht auf meinem Brotdosenweg war. Und auch viele andere Sternstunden, durch die ich mich jetzt auch auf euch vorbereiten konnte. Das, wer also das FAQ vermisst übers Jahr, kann da mal reinsliden und sich ein paar Folgen holen. Zieht da.
Jetzt hat die Alexandra schon Baumgartner, also die Lesung mit der Monika Helfer erwähnt. Das fand ich auch sehr schön. Man glaubt ja, wenn man von hier kommt, dass man all die Orte schon kennt. Das stimmt aber nicht. Und man kommt eben in sowas wie Werkstätten, die ausgeräumt werden. Also es war, ich finde es beeindruckend und auch überraschend und sehr dankbar, was da immer alles freigeräumt wird. Und ich finde auch Geser Stadel jedes Jahr sehr schön und kann mich dort erinnern, ganz am Anfang war der Stefan Sargmeister, der Gestalter, zu Gast. Und es war so voll mit den Plätzen und damit man auch genug Plätze hat, hat man so eine riesige so eine Rampe gehabt, so eine Hebebühne. Und er wurde quasi wie so Magic mit der Hebebühne hochgeschoben und war dann plötzlich auf der Bühne. Das war ein sehr schöner visueller Effekt auch und sehr schön. Und es gab dort schon mal dieses Singen, das habe ich auch gut in Erinnerung. Und ich finde, man nimmt auch oft so kleine Sätze nur mit von irgendwelchen Gesprächen. Und ich denke immer wieder an ein Gespräch, das in Schwarzenberg war, wo der Gerhard Fehr Gast war. Und der hat als Ökonom dann irgendwie so gesagt, wie lange hält eine Gesellschaft quasi? Und so auf eine Art hat er gesagt, 20% Trotteln halten wir aus. Und an das muss ich oft denken. Dass ich mir immer denke, es ist noch nicht so schlimm, das wird schon noch gehen. Also es sind so kleine Sätze, die man manchmal mitnimmt, aber der fällt mir häufig ein.
Ja, ich kann gar nicht genau sagen, was Highlights waren. Ich hatte wahnsinnig viele Highlights und für mich es gab so Momente da oben mal, wie ich eine Eröffnungsrede halten durfte fürs FAQ und wo es immer zu regnen angefangen hat und Leute mit Schirmen kamen und am Schluss hat dann die Anna Mabo ein Lied von Sportfreunde Stiller gespielt, ein Kompliment, und das war ein Augenblick, wo ich so bewegt war und weil sie das so zart und so, das ist ein Lied, das in Bierzelten gespielt wird, weil die Heike und ich hatten das mal recherchiert, weil wir es auf einer Hochzeit in Oberösterreich, ihr wisst, was das bedeutet, gehört hatten, wo junge Männer dem Alleinunterhalter das Mikrofon weggenommen hatten, nicht? Und wir sind dann beim Heimfahrt gesagt, das Lied, irgendwas ist in diesem Lied, wir müssen dieses Lied jetzt recherchieren, und haben es dann auf Bierzelt Teil 4, Bierzelt-Hits Teil 4 gefunden. Und dann hat die Anna das hier so gespielt, dass ich wirklich den Tränen nah war. Und wenn ich sage, ich bin den Tränen nah, dann bedeutet das, dass sie fließen. Und das war ein paar Mal so hier beim FAQ, dass wirklich auch so wahnsinnig ernste und rührende Momente waren. Und ich finde das, ich sage das jetzt, die lustigen Momente gab es sowieso immer, und weil, wenn lustige Leute da sind, ist es lustig. Aber die ganze Stimmung hier beim FAQ, und das macht eben den Unterschied auch aus zu anderen Festivals oder zu anderen Veranstaltungen, ist, dass das Verhältnis zwischen den Menschen, die auf einer Bühne sitzen und über ihr Leben sprechen oder über irgendwelche anderen Dinge, und den Menschen, die zuhören, das ist total besonders. Und ich kenne überhaupt keine Veranstaltungen irgendwo, wo das Publikum so umarmend ist, buchstäblich, und wo die Aufmerksamkeit so groß ist. Also wenn wir hatten jetzt das Privileg, Armin, dass wir in diesem riesigen Saal beim Kaufmann Michael unten waren. Und ich meine, da sind ein paar hundert Leute drinnen und es ist ruhig. Es ist niemand quatscht, es wird ja auch Bier getrunken, aber es wird Bier getrunken und geschwiegen und zugehört. Es ist wirklich fantastisch. Und diese Stimmung finde ich so besonders. Und das ist auch die Stimmung und das Verhältnis zwischen uns allen für diese Zeit, für diese Tage, wo wir uns hier treffen. Und wo wir dann Leute, die heute auf einer Bühne sitzen und irgendwas Interessantes erzählen, morgen im Publikum sehen. Und übermorgen treffen wir sie beim Hirschen an der Bar. Und es bestehen sofort Verbindungen. Und man kann sich hier auf eine Weise kennenlernen, wie eigentlich nirgendwo sonst. Und ich finde diese positive, konstruktive, umarmende Grundstimmung vom FAQ ist so besonders. Und das ist auch der Grund, warum ich dann Leuten wie dir, Armin, sagt, komm her, es wird dir gefallen. Nicht? Und es hat dir gefallen. Und mir auch. Und ich danke euch allen, dass wir das gemeinsam möglich machen und besonders euch da oben.
Wobei, es gibt schon auch Enttäuschungen, also wie der Christian mich eingeladen hat und wir hatten unser Gespräch irgendwie da oben in der Bergstation, die ja total fantastisch ist, und er sagt mir schon Wochen vorher, also allein die Location ist so unglaublich, weil so einen Blick hast du noch nie gesehen, und wir fahren dann da rauf und ich meine, die Anreise ist jetzt aus Wien schon ein bisschen irgendwie weit, ja, für eine Stunde Gespräch, und wir fahren da rauf und die Aussicht ging genau einen Meter irgendwie aus dem Fenster raus und da begann die Nebelwand und ich habe mir gedacht, ja, ein bisschen überverkauft, ja. Aber es wurde dann besser.
Aber ich kann mich auch erinnern, dass du dir mal einen ordentlichen Sonnenbrand hier geholt hast. Ich glaube, das war eh das Gespräch.
Ja, genau, hier. Ja, ja.
Also wir haben uns heute noch vorher eingecremt. Es geht auch anders, wie man sieht, vom Wetter her. Mal so, mal so. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist dieser nachhaltige Effekt. Also, dass es eben so anders und so besonders ist, dass Leute lange davon zehren. Also die Hella Pick, die ich hierher einladen durfte, und es ist wirklich ein Privileg, dass ich eben immer auch Menschen, die mir auch wichtig sind, da einladen darf, dass für die auch was Besonderes ist. Ich habe sie nur zweimal vor ihrem Tod, sie starb ja dann kurz darauf, in London getroffen, und sie hat jedes Mal nochmal aufs FAQ Bezug genommen und sie wollte unbedingt her. Und der Günther, der Chauffeur, also ganz wichtig, dass ich da jedes Mal einen schönen Gruß ausrichte. Also das hat sie so auch beeindruckt, auch diese Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Und man gibt diesen Menschen auch was zurück. Also Menschen, die auch in wirklich prekären Situationen leben. Also die Marina Litvinenko, auch in London lebend, hat mir diese Woche ein WhatsApp geschickt. Ich habe gesehen, es ist wieder FAQ. Ah, so schöne Erinnerungen, schöne Grüße an dich kennen und vor allem an die Aurelia. Also die auch mit ihrer Herzlichkeit einfach so viel dazu beiträgt. Oder Eva Umlauf, die ich dieses Jahr begrüßen durfte, die hat auch gesagt, also so eine Einladung kriegt man eigentlich nie. Also dieser herzliche Ton und eben die Herzlichkeit, die dann auch tatsächlich vor Ort ist. Und auch der Can Dündar hat sich gemeldet und Aurelia hat vorhin kurz Bezug genommen darauf. Das war für mich so berührend. Also der war nur kurz da. Und also ein Mann, der wirklich mit Personenschutz, mittlerweile sind es 4, Personenschützer lebt, der also kaum mehr einen Schritt jetzt machen kann. Und ich habe es erlebt, ich war in München dabei, als wir nach einer Präsentation eines Filmes rausgingen und da hat wirklich draußen auch ein Mob gewartet. Und da hatte er nur 2 Personenschützer und die hatten echt zu tun, ihn da heil rauszukriegen. Und wie wir da herum standen und Klaus Kleber war dabei und dieses Gefühl von, dass er da einfach sich frei hat ein bisschen bewegen können. Und wir sind dann eine Runde gegangen. Katrin Eigendorf war dann auch noch dabei. Das war so schön. Und Katrin ist auch ein Beispiel für jemanden, die ihr im Fernsehen immer wieder seht, als Kriegs- und Krisenreporterin. Und der Vasili ist heute bescheiden. Eigentlich haben wir vorhin gesagt, du müsstest auch hier heraufkommen. Aber du hast leider noch nicht den Veteranenstatus wie wir. Aber du arbeitest hart daran und Vasili ist einer, der wieder zurückfährt in den Krieg, der weiß, was es heißt. Und ich glaube, dass es viele Menschen, die das nicht so kennen, also ich war ja auch im Nahen Osten 3 Jahre, was hier prinzipiell schon besonders ist, aber was auch Österreich ausmacht, dass man hier in Sicherheit leben kann, dass es Wasser gibt, auch etwas, was im Nahen Osten oder wenn eben Angriffe kommen. Also das Erste ist, was ein Problem wird, Wasserversorgung. Also Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und wenn man aus solchen Gegenden kommt und sei es auch nur für kurze Zeit, glaube ich, Luft schnappen kann, wie du jetzt, Vasili, das ist ein Geschenk.
Die Maria Windhager hat auch bei der Eröffnung dieses Jahr ja davon gesprochen, das ist ein Schutzraum und dass Schutzräume wieder wichtiger werden. Auch das ist ja was, eine Entwicklung, die über 10 Jahre FAQ stattgefunden hat. Dass man auf einmal wieder mehr Juristinnen auf Panels sitzen hat, weil man merkt, es ist wichtig, die wieder zu hören, sich von denen erklären zu lassen, was darf man und wie schützen wir uns. Und sie hat aber auch gesagt, für wen es alles Schutzräume braucht, Schutzräume zum Denken, die hier aufgehen. Und während ich euch jetzt hier so zuhöre, denke ich natürlich, und ich hoffe auch ihr seid seid jetzt am letzten Tag des FAQ. Man ist ja wieder so aufgeladen, ne? Mit dieser Freiheit zum Denken, aber auch mit diesem ganzen Input, mit dem Austausch, der hier irgendwie anders stattfindet. Und ich würde jetzt gerne denken in die nächste Woche, die nächsten Monate. Wie nimmt man das denn mit jetzt? Das ist ja so ein wehmütiger Tag auch gerade. Hier eine der letzten Veranstaltungen für dieses Jahr. Und was auffällt, finde ich, wenn ihr von euren Erinnerungen gerade spricht, ihr habt sie alle mit den Orten in Verbindung gesetzt. Ihr habt nicht vergessen, in welchem Saal dieses Gespräch war, sondern es war immer auch der Ort. Und da habe ich mich gerade gefragt, auch als ihr seid alle auch beruflich Fragenstellende, ihr sucht alle beruflich Situationen, in denen man an Menschen gut rankommt. Welche Rolle spielt der Ort und wie kann man das vielleicht auch als Nicht-Journalist auf sein Leben übertragen? Muss man manchmal Orte anders auswählen oder ganz bewusst an andere Orte gehen, um besser denken zu können?
Also die Orte machen jedenfalls total viel aus. Also allein der Platz hier, klar, aber auch die Zimmerei zum Beispiel, die mich, wie ich das erste Mal dort hingekommen bin, wirklich extrem beeindruckt hat. Diese große Halle, die eigentlich so einen völlig anderen Zweck hat. Ich habe ein Gespräch gehört vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube, was Etuzita mit Tonio Schachinger, irgendwas, ja, irgendwie in so einem Stadel. So völlig andere Orte machen schon was aus. Und im Normalfall spreche ich ja mit Menschen in einem total sterilen Fernsehstudio, in dem nicht mal mehr Menschen sind, andere. Also wir haben ja keine Kameraleute mehr, alles vollautomatisch. Also ich sitze da wirklich mit einem Gast alleine, der für 10 Minuten kommt. Und dumm muss ich ja sagen, es ist überhaupt nicht annähernd so eitel gemeint, wie es möglicherweise irgendwas klingen könnte, war mein persönliches Highlight ja tatsächlich hier das Gespräch mit der Helga Rabe-Stadler und dem Martin Grubinger, weil ich habe über 3000 Interviews gemacht in 23 Jahren in ZIP 2 und es war für mich das mit Abstand schönste Gespräch, das ich je geführt habe, ja, weil sie auch so offen waren und so viel irgendwas erzählt haben und ich glaube, das hat auch mit dieser Atmosphäre zu tun.
Zweifellos.
Die Orte, aber auch die Atmosphäre, die die Leute, die das hier machen, schaffen irgendwie dort. Und dass Leute, die auch extrem routiniert sind auf Bühnen und die es natürlich auch gewöhnt sind, zum Teil die immer gleichen Geschichten immer wieder zu erzählen und die genau wissen, was funktioniert, dann doch auch bereit sind, Dinge zu erzählen, die sie woanders noch nicht erzählt haben. Und das macht, glaube ich, ganz wesentlich auch die Magie aus von diesem Ort hier.
Also auf deine Frage, soll man andere Orte suchen? Ich meine, das ist leider nicht so anwendbar, nicht? Weil es ist das, was man machen kann, ist, dass man versucht, Leute hierher zu bringen und mit ihnen in so einem Ambiente oder in einem anderen zu sprechen. Aber das ist schon ein Grundprivileg dieser Veranstaltung, nicht? Und man darf auch nicht vergessen, dass ja hier dass es ja nicht nur die Gespräche sind, die für die Stimmung sorgen. Es ist die ganze Hospitality, die aus Umarmungen, aber auch gutem Essen besteht. Es wird wahnsinnig gut darauf geschaut, dass das Essen, das es hier gibt, dass das erste Klasse ist. Und das ist es auch immer. Und es ist auch immer so, dass eigentlich jede Veranstaltung wird mit Musik kombiniert und so wie auch heute auch. Und das macht wahnsinnig viel aus, weil du sitzt dann da und kannst etwas, was du gerade gehört hast, in einem anderen Kontext nochmal verarbeiten. Oder ich meine, weiß ja eh jeder, nicht? Wenn man Podcasts hört oder Hörbücher oder so, du hast dann vielleicht bei gewissen Absätzen, die du hörst, auch ein Bild vor Augen, wo du es gehört hast und so. Also diese Verknüpfungen im Gehirn, die funktionieren ja genauso.
Also ich glaube auch, dass die Orte dazu beitragen, natürlich, aber auch die ungewöhnlichen Konstellationen zum Teil. Also Grubinger, Rabe-Stadler war ungewöhnlich. Ich bin mir nicht sicher, ob die an einem anderen Ort so zusammengekommen wären, Salzburg selbst zum Beispiel. Aber es wäre sicher anders gelaufen, das Gespräch. Und eben dieser Versuch, auch immer Leute von hier auch einzubauen und zu integrieren im Programm, sei es kulinarisch als auch auf dem Podium, das finde ich eben besonders. Wie gesagt, Kaspar Naatze Simmer, sage ich nur, das fand ich toll. Oder eben, ich glaube, es war eine der ersten Veranstaltungen eben
am Sonntag. Das hast du damals moderiert, gell?
Ja, mit dem da war ich Gast beim Inauer und Klaus Lamm, Hirnforscher. Auch das fand ja sehr ungewöhnliche Konstellation. Also einer, der von hier stammt und dann in Wien auch Karriere gemacht hat. Das glaube ich, ist eben auch neben den Orten, macht das Besondere tatsächlich aus. Und ich glaube, es hat auch einen extrem nachhaltigen Effekt. Einen, den man ja schwer auch quantifizieren kann, aber der auch einen finanziellen Wert hat. Also, ich mache es konkret, einer der Leibwächter von Jan Dündar, der hat ganz, ganz viele Fotos hier gemacht und hat gesagt, da will ich wieder her. Und nächsten Sommer war er da mit seiner Familie, weil er so begeistert war und hat Urlaub gemacht. Und also ich war außer dem FAQ auch schon privat mehrfach da, war mit meinen Schulfreundinnen da, davon ist wiederum eine mit ihrer Familie jetzt auch da gewesen. Also es hat so einen Effekt, der eben übers Festival hinausgeht. Und man müsste so irgendwie immer FAQ-Level draufnehmen, damit man das verfolgen kann. Aber das ist ein wichtiger Effekt, glaube ich.
Aber ich finde, eine wichtige Komponente haben wir jetzt noch ausgelassen und das ist das Publikum. Und ich finde, also mir gefällt das sehr gut, dass ich während des Jahres schon immer wieder gefragt werde, wann jetzt das Fuck-Festival wieder ist oder was heuer dort ist. Und ich freue mich dann, dass Freundinnen da sind, dass Nachbarn da sind, dass Leute, die man kennt aus dem Dorf da sind und dass man auch während des Jahres darüber spricht und dass die auch Input bringen. Und wäre das Publikum nicht da, dann könnten wir nur lang da sitzen und über irgendwas reden. Also ich finde das total schön, dass es auch angenommen wird und dass ihr alle da seid. Bravo. Und auch, muss man auch dazu sagen, es gibt ja Stammgäste, also das mit den Butterdosen könnt ihr euch überlegen. Es gibt ja Stammgäste, die kommen aus der Schweiz, aus Innsbruck und die kennt man einfach schon durch die Jahre. Jedes Jahr ist es wieder Reicht so, ja, grüezi, genau. Ich weiß auch, wo ich hinschaue. Die kommen, die waren am Anfang schon hier und kommen jedes Jahr. Also es sind so fixe Standpunkte. Und das Schöne ist auch, dass die Veranstaltungen aus sind und man dann weiterredet und man kommt zur nächsten. Und wer mehrere Veranstaltungen besucht, man hat immer irgendwie was zu reden und Gedanken weiterzuspinnen. Und das, finde ich, ist auch eine besondere Qualität, die sich hier ergibt.
Oder auch Gespräche auch für uns, also außerhalb. Gerhard Fehr, vorhin erwähnt, der war dann im gleichen Hotel, wir hatten ein Frühstück und wirklich eine Stunde Zeit zu zweit über ein Thema zu diskutieren. Wow, ein Geschenk.
Ich mache jetzt ein Buch mit ihm.
Ja. Wunderbar. Wenn man ins diesjährige Programmheft schaut, ins Vorwort, dann steht da aber auch der Satz drin: Wir haben festgestellt, dass wir in den 10 Jahren zwar sehr viele Fragen, sehr viele Themen beackert haben, die Probleme aber nicht weniger und die Herausforderungen nicht kleiner geworden sind, im Gegenteil. Und gerade bei der Eröffnungsveranstaltung hatte ich das Gefühl, lag auch die Frage oder der Zweifel in der Luft, die ich zum Teil auch mit den Organisatoren besprochen habe, waren das zu große Fragen, die das FAQ gestellt hat? So ein bisschen so ein Gefühl von Macht oder Hilflosigkeit von, ja, weitergekommen sind wir da doch jetzt nicht, oder? Also wie als beruflich Fragenstellende, wie geht ihr mit Fragen um? Sind Fragen manchmal zu groß? Muss man die eher kleiner machen, um voranzukommen? Oder ist es gerade gut, so groß aufzuziehen, wie es hier ja oft passiert bei Themen?
Soll ich anfangen, weil ich es da am einfachsten habe? Ich rede ja beruflich hauptsächlich mit AutorInnen und die reden im Gegensatz zu euch wahrscheinlich alle gern mit mir, weil sie was fertig gemacht haben, weil sie gern über dieses Buch reden und dann kann man von dort aus natürlich andere Themen anschneiden, aber prinzipiell freuen sich die alle, wenn wir ein Gespräch führen können. Und da habe ich es natürlich einfach, da muss ich auch die Themen, also da ist das Buch das Zentrum des Interviews und von da aus kann man weiterfragen. Deswegen habe ich da ein bisschen einen geschützten Rahmen, sage ich mal. Und man kann ein bisschen so in gesellschaftspolitische Fragen natürlich gehen, geht man natürlich auch, aber ich habe nicht jemanden gegenüber sitzen, der jetzt eigentlich gar nicht mit mir über dieses oder jenes Thema sprechen möchte.
Aber ich glaube, es ist auch nicht der Anspruch vom FAQ, die endgültigen Antworten zu liefern. Von daher, ich fand es immer spannend, dass man versucht hat, eben ein Thema möglichst umfassend aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Aber ja, ich glaube, es ist nicht das, dass man jetzt so hergehen muss und sagen muss, okay, was haben wir jetzt vor 10 Jahren gesagt, gilt das noch? Mhm. Die Welt ist in Bewegung und in Veränderung. Und ich glaube, wir alle haben noch viel mehr Fragen. Seit Donald Trump zum Beispiel an der Macht ist, hat sie vieles massiv verschoben. Und ja, ich glaube eher, dass die Fragen noch mehr werden und dass eben auch so eine Veranstaltung wie diese, also das FAQ insgesamt, eben dazu beitragen kann, dass man eben auch wieder, wie du vorhin gesagt hast, auch gestärkt rausgeht. Und ja, es ist auch ein geschützter Raum. Es unterscheidet auch von dem, was zum Beispiel an Diskussionen in den sozialen Medien passiert. Und auch, dass man eben auch nachher noch weiterreden und nachher noch weiterdenken kann, dass man Anregungen mitnimmt. Aber der Anspruch ist sicherlich nicht, für alles jetzt Antworten zu liefern.
Ich finde auch sympathisch, dass die Veranstaltung heißt Frequently Asked Questions und nicht Ultimative Answers. Mhm. Ja? Ist jetzt auch nicht irgendwas in meiner Erwartung. Also meine Erwartung ist jetzt nicht, dass wir hier auf einem Podium die Welt retten, sondern wenn ich ein gescheites Gespräch höre, wo jemand ein paar Gedanken äußert, über die ich nachdenke, irgendwie noch ein bisschen, bin ich schon total happy und reicht mir auch völlig. Und dass die Probleme größer geworden sind, hat ja nichts mit dem zu tun, was am FAQ passiert, sondern dass die Welt einfach durchdreht. Also vorletztes Jahr, glaube ich, auf der letzten Schallplatte vom Herbert Grönemeyer gibt es in einem Lied die Zeile, irgendwie die Welt dreht sich im Schleudergang. Und ich glaube, das ist ja irgendwie das Gefühl, dass wir alle, was spätestens seit 2015 irgendwie haben, und kaum ist eine Krise, hat man das Gefühl, man hat die Hälfte davon vielleicht halbwegs verstanden, irgendwas bricht die nächste herein, die einen für völlig ratlos macht. Ich bin gestern, also wir hatten dieses schöne Gespräch da mit dem Igor Levit, wir sind dann noch im Hotel gesessen, irgendwas fast alle hier am Podium, und der Igor und der André Heller haben sich kennengelernt irgendwie dort, und es war wunderbar. Und danach gehe ich ins Hotelzimmer, mache mein Handy auf und schaue, was heute so los war, und finde das neueste Tweet von Donald Trump, wo er sich irgendwann da hinsetzt, wie der ultimative Bösewicht aus Apokalypse Now, irgendwann in so einer Fotomontage, irgendwann als erste Zeile steht, irgendwann I love the smell of deportations in the morning. Ja, irgendwann eine Paraphrase auf dieses Zitat, I love the smell of napalm in the morning aus dem Film, und ankündigt irgendwie, wie er jetzt den Krieg nach Chicago irgendwie bringen wird. Und da denkst du, die Welt ist einfach komplett, komplett verrückt geworden. Ja, und ich habe im Leben, also ich habe Politik studiert, und im Nebenfach Zeitgeschichte, und sehr modern zu der Zeit, als ich studiert habe, war noch Strukturgeschichte. Also die Idee, uns zu verabschieden von den großen Männern, die quasi die Geschichte bestimmen und die Welt verändern, sondern es sind Strukturen und Prozesse quasi relativ unabhängig von den Individuen. Ich war nie so hundertprozentig davon überzeugt, weil ich hatte schon das Gefühl, ohne Adolf Hitler wäre die Welt vielleicht besser gewesen. Aber in den letzten Jahren hat man das Gefühl, nein, die Welt wäre tatsächlich besser, wenn Donald Trump nicht Präsident wäre. Strukturgeschichte hin oder her. Ja. Das ist alles so verrückt, was der jeden Tag da irgendwas rausknallt. Ich glaube, niemand hat auf das irgendeine Antwort. Ich bekomme mit Fragen schon nicht nach.
Das, darauf wollte ich natürlich hinaus, dieser Schleudergang. Und ich vermute, dass es vielen von euch auch so geht, dass man vor lauter Fragen manchmal sich eigentlich auch zurückziehen will und sagen will, nee, den Wolf gebe ich mir heute nicht, sorry, aber ne, das, was er zu verkünden hat, gebe ich mir heute nicht. So, ja, und ihr müsst natürlich
Entscheidungen treffen,
ihr müsst beruflich mit diesen Fragen und der nicht antworten können natürlich umgehen, aber auch vielleicht auch das, was viele hier kennen, dieses, man hat ja auch das Gefühl, man muss zu so vielen Dingen eine Meinung haben, Position beziehen. Also was habt ihr da für Handreichungen, wie man in diesem Schleudergang eine Ruhe findet?
Also wir müssen uns natürlich mit dem, was rundherum passiert, qua Beruf auseinandersetzen. Wir versuchen es zu strukturieren für uns und immer wieder auch runterzubrechen, so dass man versuchen kann, Dinge besser zu verstehen. Und das ist auch etwas, was vielleicht auch bei unserer Diskussion, Vasili, zu kurz gekommen ist, auch die Rolle von Medien, von Qualitätsmedien. Das ernsthafte Bemühen, Dinge, die wirklich relevant sind, und da kann man jetzt diskutieren, ob dieser Tweet von Trump relevant ist oder ob man nicht auch manche Dinge ignorieren sollte, schlicht. Also ich komme immer mehr zum Schluss, dass man manche Blödheiten von Trump einfach nicht mehr berichten soll.
Nein, man kann nicht ignorieren, wenn der mächtigste Mann der Welt, der Herr über 6000 Atomsprengköpfe ist, wenn der komplett durchknallt. Das kann man nicht ignorieren.
Nein, aber jede Kleinigkeit. Wir lassen uns schon auch von ihm triggern. Jede Nacht schreibt er irgendwas raus. Und das ist natürlich das, was Steve Bannon, der ja lange Zeit in der ersten Amtszeit an seiner Seite war, halt flat is own shit. Also, und im Moment kriegen wir, fast jede Nacht am Morgen wacht man mit einem, jetzt nicht meine Sprache, aber ich sag's jetzt trotzdem, mit einem Scheißhaufen auf, der uns da aus Amerika hingekackt worden ist.
Und wenn wir es ignorieren, ist die Zone dann trotzdem zugeschissen. Irgendwie, auch wenn wir nicht hinschauen. Irgendwas sagen, und
das Problem ist... Meinst du das jetzt auf die Kühe bezogen?
Ja, auch. Sie haben ja bemerkt, wenn man hier raufkommt...
Man muss aufpassen, Bannon, wo man hintritt.
Ja, Steve Bannon ist aber auch hier merkt, aber...
wirklich jeden Scheißhaufen analysieren? Ich weiß es nicht.
Und ich finde eben auch, dass... Ich meine, es ist ja euer beider Job, die Welt täglich zu erklären. Meiner ist es ja zum Glück nicht, sondern ich versuche mich ja auch da mit Dingen zu beschäftigen, die ganz woanders hin deuten und die Richtung Eskapismus gehen und die den Leuten helfen, mal über den permanenten Druck, der da über uns lastet, hingewiesen zu werden. Und das finde ich eben, das hat so eine Analogie hier im FAQ auch, dass du gehst wo rein und du wirst nicht, und es wird dir nicht zwangsläufig die Welt erklärt. Und wenn sie dir erklärt wird, wird sie dir klug erklärt. Aber es gibt dann auch andere Veranstaltungen, wo du ganz woanders hinkommst. Und dann hörst du halt eine Stunde lang dem Herrn Heller zu, wenn er aus seiner Kindheit erzählt. Und das ist jetzt politisch eher nicht relevant, aber es ist sehr lustig und es ist etwas, wo so dieses ganz feine Nachspüren, woraus ist ein Mensch gemacht, um der zu werden, der er ist, rauskommt. Und das sind eben Fragen, die für uns auch relevant sind, wenn nicht noch relevanter sind. Und das finde ich, diese Balance zwischen den Dingen, die auf der Hand liegen und den Dingen, die aber auch so eigentlich, weil sie nicht auf der Hand liegen, nicht jetzt im Medienalltag nicht so einen großen Stellenwert haben und weil es keinen Anlass dafür gibt, weil es keine Verpflichtung gibt, keine vermeintliche Verpflichtung gibt, darüber zu berichten. Das finde ich eine ganz tolle und wichtige Mischung hier.
Ja, Zita, die Frage würde ich dir jetzt auch gerne nochmal geben. Du hast gerade schon gesagt, die beiden, die haben halt Nachrichten in ihrem Alltag. Ihr zwei habt das weniger. Ihr seid jetzt nicht in einem nachrichtengetriebenen Alltag oder Arbeitsalltag. Wie bildest du dir eine Meinung?
Ich glaube, ganz viele Klicks auf der ORF.at-Seite kommen von mir. Weil was das angeht, schon ein bisschen ein Nachrichten-Junkie bin. Aber ich versuche möglichst wenig auf Social Media unterwegs zu sein. Und ich finde die Diskussion auch immer spannend, dass man immer nur sagt, was Qualitätsmedien machen sollen. Ich finde, die machen sehr vieles sehr gut, aber die Information kommt nicht von dort sehr häufig an die Leute. Und meine Meinung bilde ich mir tatsächlich hausintern sehr viel und lese dann halt noch gängige andere Nachrichten, Portale und analoge Nachrichten.
Welche Rolle spielt bei euer aller Meinungsbildung, um jetzt nicht nur Zita hier ins Ding zu nehmen?
In Verlegenheit zu bringen.
Ja, genau. Der Austausch dann mit anderen, weil du hast ja jetzt gerade auch intensiv beschrieben, wie du dich informierst und dass dir das hilft, aber oft wird eine Meinung ja auch nochmal geschliffen, geändert, in Frage gestellt, wenn man sie dann an anderen testet oder wenn man mit anderen ins Gespräch darüber kommt. Wo kommt ihr in diese Situation, mal abseits von euren Redaktionskonferenzen?
Ich glaube, man muss diese Orte auch suchen, weil es nicht viel nützt, wenn ich nur in meiner Blase immer mit den Leuten über die Themen rede. Also da ist eher Orte, die überhaupt nicht auf dem Radar sind, nämlich, dass man im Zug sich mit Leuten unterhält oder irgendwo in Situationen, ist es beim Einkaufen, also dass man auch so wie nebenbei über irgendein Thema zu reden kommt, weil dieses Blaseninterne ja geschenkt, da haben wir wahrscheinlich alle ja ähnliche Meinung, viel wichtiger ist es, das haben wir jetzt auch in diesen Tagen ja öfter gehört, dass man aus der Blase raus muss. Jetzt bin ich nicht viel auf dem Campingplatz unterwegs, aber dieses Beispiel war auch sehr schön, dass man einfach wohin geht und auch weiß, man muss mit Leuten reden, die ja andere Meinung haben.
Aber Zelteln ist schon ein sehr hoher Preis, finde ich.
Ja, ich versuche es auch. Deswegen, es war nicht meine Idee, das habe nicht ich gemacht, aber lassen wir uns mal überlegen, Christian.
Oh. Aber ich fand das schon sehr erfrischend, was Christian Streich da auch gesagt hat. Und auch uns einen Spiegel vorhalten, weil wir schon Journalisten natürlich schon, sorry, dazu neigen, in unserer Blase vor allem zu verbleiben und uns wie in einem selbstreferenziellen System natürlich auch wechselseitig zu bestärken. Und der Versuch, da auch rauszugehen. Also ich war jetzt wieder ein paar Monate aus privaten Gründen wegen der Betreuung der Eltern im Dorf, wo ich herkomme. Und es erdet schon. Also allein, wenn du einkaufen gehst und mitkriegst, welche Themen die Leute dort beschäftigen, das sind völlig andere als die, die mir in München, Berlin und Wien begegnen. Und dieses Rausgehen, auch für uns als Journalisten, finde ich, die sich halt vorwiegend auch mit der Politik beschäftigen, verändert schon auch Perspektiven. Oder wenn man Deutschland viel jetzt in Ostdeutschland unterwegs ist, auch da ganz andere Blickwinkel. Und man versteht dann viel eher, warum eben die AfD in Sachsen-Anhalt, wie bei der einen Diskussion mehrfach angesprochen, bei 39% ist. Also verstehen im Sinne von, dass es zumindest Erklärungen dafür gibt und Ansätze. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch im Journalismus stärker hinschauen. Dieses Stadt-Land-Gefälle ist einfach auch evident.
Ich bin da ein bisschen privilegiert. Ich bin aufgewachsen in Innsbruck im Olympischen Dorf, einer großen Sozialwohnsiedlung, wo mein Vater der Hausmeister war und meine Mutter war erst Hausfrau und dann Supermarktkassierin. Und die einzigen Akademiker, die ich außer meinen Lehrern in der Schule irgendwie dann später kennengelernt habe, waren unser praktischer Arzt und der Tierarzt im Haus gegenüber. Also ich habe die Blase irgendwann erst relativ spät kennengelernt und habe irgendwie familiär einen relativ guten Bezug ins reale Leben gehabt und in diesem Stadtteil hat mittlerweile die FPÖ eine solide, absolute Mehrheit und hat Norbert Hofer bei der Präsidentenwahl 2016 eine Zweidrittelmehrheit gemacht und mir ist das relativ irgendwie vertraut dort und wir haben seit 15 Jahren ein Wochenendhaus im Waldviertel in einem Dorf mit 25 Häusern ungefähr. Dort hatte Norbert Hofer auch eine Zweidrittelmehrheit. Ehrlich gesagt, manchmal bin ich über die Blase dann auch recht froh. Aber wenn ich in die zurückkehren kann, irgendwie. Aber klar, eine Meinung bilden, glaube ich, kann man sich letztlich nur in Auseinandersetzung, und zwar im Normalfall in Auseinandersetzung mit anderen Meinungen, weil in Auseinandersetzung mit meiner eigenen Meinung, die kenne ich ja schon. Also da werde ich nicht viel lernen. Und ich diskutiere wahnsinnig gern, darum habe ich auch den Job, den ich habe. Ich werde ja für mein Lieblingshobby bezahlt, was sehr großartig ist. Und ich diskutiere wahnsinnig gern mit Menschen, die anderer Meinung sind. Das ist einfach sehr, sehr interessant.
Vielleicht kurz zur Einordnung für die Leute.
Wobei eigentlich die wirklich eine andere Meinung haben, die kommen ja nimmer mehr zu dir jetzt, ne?
Immer seltener, also tatsächlich. Also wir haben Herbert Kickl, glaube ich, im letzten Jahr 40 Mal eingeladen und er ist kein einziges Mal gekommen, ja. Aber am Montag gibt es ihn dann irgendwie, der Klaus Wepofer darf sich mit ihm quälen irgendwie morgen.
Ich wollte kurz ergänzen, für die Leute, die vorgestern nicht dabei waren bei der Diskussion, wo auch Alexandra mit auf dem Podium saß, da saß sie neben Christian Streich und Theresa Bücker, moderiert von Wassily. Und Christian Streich hat gesagt, dass er eben auf einem Campingplatz vor ein paar Monaten zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben die Erfahrung gemacht hat, mit Menschen, die offensichtlich der AfD nahestanden und sie wählten, in einen Austausch zu gelangen. Und mich hat das schon auch, also das kam irgendwie so gut an in diesem Saal, auch wieder mit dem Ding von, wir müssen alle mal raus und die Blase verlassen. Mich hat das schon bewegt, weil ich gedacht habe, wollen wir wirklich hier appellieren, dass jetzt alle mal mit Rechten reden müssen? Und ist nicht, also ich habe das gemacht auch, habe in Ostdeutschland viel berichtet zu den letzten Landtagswahlen, ist das nicht genau das, weil es ist auch eine Last, es ist auch anstrengend, was wir als Journalisten Menschen abnehmen können. Wir reden mit denen, wir vermitteln euch, was deren Botschaften sind, wie die drauf sind, damit ihr es nicht machen müsst. Und ist nicht, ich finde es, ist nicht schwierig zu sagen, da sind die Rechten und der Rest ist unsere Blase. Gibt es nicht so viele Blasen, die wir alle im Alltag nicht haben und die von den Rechten aber bedroht sind? Also geht es nicht eigentlich darum, mal mit ins Gespräch zu kommen mit Menschen mit Behinderung, die queer sind oder Migrationshintergrund offensichtlich haben und der vielen vielleicht auch gar nicht so geläufig ist, was das im Alltag bedeutet? Also das ist für mich schon, also mich bewegt diese Frage schon sehr, in welche Blasen will ich Leute schicken, um sie zu motivieren, sich eine Meinung zu bilden und in welche aber auch bewusst nicht.
Aber ich finde, in meinem Freundeskreis gibt es mehr queere Menschen als FPÖ-Wähler. Mhm.
Ja. Also. Ja, das ist, ja. Also ich glaube nur, also wie definiert man eine, also ich finde das Wort Blase auch schon schwierig. Ich glaube, es gibt so viel da draußen und wir sind dann manchmal sehr schwarz-weiß in dem, was zählen wir jetzt zu unserer und was ist dann da draußen und gibt es vielleicht noch was dazwischen, was wir nicht sehen? Ja gut, sorry. Aber gerade in dem, so, ne, wenn alle so, alle empfinden sich immer in ihrer Blase, was macht denn der Mensch, der jetzt nicht journalistisch hingeht und sagt, ich bin jetzt beauftragt, mit anderen zu sprechen, wie kann ich das in meinen Alltag einbauen? Fragen wir vielleicht so. Wo kann ich aktiv
rausgehen? Aber ich glaube, da musst du die meisten Menschen nicht dazu beauftragen, weil die meisten Menschen treffen im normalen Leben durchaus viele AfD- und FPÖ-Wähler, weil es ist ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung. Also du kannst dich ja im normalen Leben gar nicht also in dem Dorf, wo unser Haus ist, irgendwer zu sagen, gibt es, glaube ich, 3 Grünwähler, ja, irgendwer zu sagen, und 3 Viertel wählen.
In dem Dorf, wo ich bin, im Weinviertel, gibt es immer einen, der aber, wenn ich nicht wählen gehe, es gibt keinen.
Identifiziert ist. Also, aber dort würde ich sagen, haben FPÖ und ÖVP eine satte Dreiviertelmehrheit. Wenn du mit
den Menschen redest,
also da gab es eine große Faszination für Sebastian Kurz, von 2017 bis 2021. Also die hätten einen Fanclub gründen können, irgendwie dort. Also,
den Fanclub gab es weit über euer Dorf hinaus. Ja, ne? Das ist
aber,
also nämlich auch weit in unsere in die sogenannten Blasen hinein, muss man auch sagen. Ja. Also,
aber ich glaube, Menschen, die jetzt nicht Journalisten sind, irgendwie oder an der Uni arbeiten, muss man jetzt nicht eigens damit beauftragen, quasi mit Anführungszeichen normalen Menschen zu reden, sondern die tun das eh, weil die sind auch normale Menschen. Also ich glaube, das ist ein wirkliches Journalismus- und Uni-Phänomen. In anderen Berufen, glaube ich, gibt es das nicht viel.
Zita, wolltest du gerade noch was sagen?
Ja, ich habe mir nur gedacht, es wurde auch erwähnt, das war ja ein Fazit von ihm vom Campingplatz, dass diese Leute verschiedenste Ängste haben. Und diese Ängste sind schon ein großes Problem und um die muss man sich kümmern. Und man muss auch Leute fragen, also nicht jetzt hingehen, Grüß Gott, ich würde gern wissen, was sind Ihre Ängste, logisch, aber im Gespräch merkt man ja dann schon, woher, was berührt die oder den und wo ist die Angst und im Gespräch kann man auch vielleicht überzeugend oder Lösungen herleiten, wie man diese Ängste vielleicht verkleinern kann oder wo das herkommt. Und es gibt auch wieder so einen Satz, das ist vom Haller jetzt, da hat er ja auch ein Buch drüber geschrieben, dass die Kränkung so oft der Ursprung ist. Und ich merke das oft, wenn man mit Leuten redet, die irgendwie total verbissen auf irgendwas sind und gerne auch mit Verschwörungstheorien herumhantieren, dass es irgendwann in deren Biografie eine massive, große Kränkung gegeben hat. Und wenn man aber auf das zu reden kommt, dass man dann auch vielleicht den Bogen oder die Kurve kriegen kann, das weiß ich auch nicht, aber probieren tue
ich es. Aber ich finde, es gibt eine ganz massive Kränkung jetzt zum Beispiel im Roten Wien, wo der Gemeindebau einfach als Musterbeispiel für kommunales Wohnen in der ganzen Welt rumgereicht wird und Wien kriegt dafür immer die höchsten Auszeichnungen. Dort besteht die Kränkung vieler Menschen, die dort leben, darin, dass nebenan Ausländer wohnen. Und da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie man dieser Kränkung am sinnvollen Niveau begegnen soll. Weil mehr ist es nicht. Die SPÖ kümmert sich vom Kindergarten bis zur Wiener Bestattung um diese Leute und sie sind trotzdem unzufrieden und sagen, wir sind auf uns wird vergessen, weil nebenan einfach Ausländer eine Gemeindewohnung bekommen haben. Und sie werden die FPÖ.
Wenn ich jetzt eine Antwort hätte, würde ich nicht hier sitzen, sondern in Brüssel wahrscheinlich, wenn ich das so easy klären könnte.
Ja.
Aber ja, schwierig.
Nein, aber dass Leute Ängste haben und verunsichert sind, verstehe ich ja total. Also ich glaube, Menschen sind grundsätzlich nicht wahnsinnig offen für Veränderungen, zumindest ab einem bestimmten Lebensalter. Irgendwie. Und vor allem, wenn es ihnen halbwegs gut geht, irgendwie, dann stehen sie nicht wahnsinnig auf Veränderungen. Und wenn eine 80-jährige Frau, die in Simmering aufgewachsen ist und dort schon geboren wurde und ihre Kinder sind dort aufgewachsen und jetzt mitkriegt, dass ihre Enkel oder Urenkel möglicherweise die einzigen 2 Kinder sind in der ganzen Schulklasse, die Deutsch als Muttersprache haben oder überhaupt halbwegs Deutsch können und in den Supermarkt geht und das Gefühl hat, die Verkäuferin dort mit der kann sie sich nicht verständigen und rundherum irgendwie sind lauter Kebab-Läden und aber das Wirtshaus gibt es nicht mehr, dass die das nicht super findet,
ja.
Will ich ehrlich nicht verurteilen.
Nein, ich auch
nicht. Wirklich nicht. Da glaube ich, sind wir in einer privilegierten Situation. Ich glaube, dass die Parteien, die dann oft gewählt werden, keine praktikablen Lösungen für das Problem irgendwie haben und dass es auf komplexe Dinge eben keine einfachen Antworten gibt. Aber dass Leute verunsichert sind, also um jetzt nochmal auf das Trump-Beispiel zurückzukommen, ich bin verunsichert. Ich war lange Außenpolitikredakteur und ich war viel in der Welt unterwegs irgendwie und ich lebe super privilegiert. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass die älteste, stabilste und wichtigste Demokratie der Welt vor meinen Augen live sich in eine menschenverachtende Autokratie verwandelt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich habe jetzt auch schon, ich weiß nicht, vom Irakkrieg bis sonst wohin ein paar Dinge irgendwie gesehen. Ich hätte es nicht geglaubt. Und dass das möglich ist, hätte ich nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts nicht mehr für möglich gehalten, dass Leute auf die Idee kommen, dass übertriebener Nationalismus eine besonders tolle Idee ist, die die Menschheit zu irgendwas bringen könnte, hätte ich auch nicht mehr für möglich gehalten. Also, und jetzt habe ich unendlich viel mehr Möglichkeiten, mir die Welt zu erschließen, als Leute, die den ganzen Tag in der Bäckerei, in der Fabrik oder beim Steuerberater arbeiten und mit 10 Stunden am Tag mit was anderem beschäftigt sind. Ich tue ja nichts anderes, als mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und mich verunsichert es.
Aber das ist sozusagen die große Weltpolitik. Und was jetzt näher kommt, glaube ich, für viele, ist eben das Wirtschaftliche. Also wir haben im Moment ein wirtschaftliches Problem in Deutschland, in Österreich. Und ich glaube, sagen zu können, es wird noch schlimmer. Weil vieles von dem, was in Deutschland abspielt, kommt mit einem gewissen Nachzieheffekt etwas später in Österreich an. Wir haben in Deutschland jetzt gerade vergangene Woche wieder die 3-Millionen-Marke überschritten bei den Arbeitslosen. Jetzt muss man sagen, als Gerhard Schröder übernommen hat in den 90er Jahren, war es immer die 5. Aber es ist massiv zurückgegangen. Und jetzt merkst du einfach, also egal wo, sei es in der Bauwirtschaft, also in allen Bereichen spürt man es, es werden Aufträge storniert. Damit nehmen auch existenzielle Ängste zu. Und dann wieder zum Beispiel, um auf Wien zu kommen, hast du jetzt gleichzeitig die erwartbare Nachricht, weil viel vor der Wahl rausgeschmissen worden ist an Geld auch. Jetzt werden zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel 30% teurer etc. Die Leute haben das Gefühl, und wenn ich auch meine Energiekosten, also ich habe eine Wohnung in Wien, ich habe eine in München, ich habe eine in Berlin, also ich kann ein bisschen auch vergleichen. Und da ist man, also was Energiekosten betrifft, ist Österreich da schon jetzt ziemlich, also sind die Preise angezogen, jeder spürt das. Und was ich täglich merke, hallo, was jetzt endlich auch politisch diskutiert wird, die Frage ist, ob die Rezepte die richtigen sind. Ich wundere mich immer, wie viel mehr ich zahle für einen ganz normalen Einkauf in Österreich im Vergleich zu Deutschland. Also das habe ich nie verstanden. Jetzt ist es auch auf der politischen Ebene angekommen, diese Debatte. Also die Leute haben schon das Gefühl, das Leben wird teurer. Und das schafft auch wieder Unsicherheit und Ängste. Angst um einen Arbeitsplatz. Und ja, die Frage ist dann auch, wie auch Dinge medial berichtet und begleitet werden. Also ich fühle mich immer als, ich bin eigentlich total mutig von dem, wo ich in Wien lebe. Wenn ich nur die Boulevardmedien lese, ich lebe quasi am gefährlichsten Ort, den man nur wählen kann, am Räumernplatz in Wien. Also meine Mutter sagt immer, wie kann man nur? Lebst du eh noch? Ich habe noch nie irgendeine unangenehme Situation erlebt, bin noch nie angequatscht worden, unangenehm. Ich gehe am Abend über den Räumernplatz. Also dieses, was dann auch medial zum Teil also berichtet wird von Boulevardmedien, ja, das ist in dieser Form für mich real nicht nachvollziehbar. Und solche Themen haben dann auch eine Konjunktur, weil es politisch halt im Wiener Wahlkampf ein Thema war. Im Moment ist eh wieder ruhig. Aber ja, da haben wir Medien auch eine Verantwortung, wie Dinge berichtet werden, wie Dinge auch in Relation gesetzt werden. Und das Ding ist halt, dass halt Zahlen und Fakten auch nicht mehr unbedingt was zählen. Und da sind wir wieder bei Trump. Also wenn eben jemand, der 33.000 Mal wissenschaftlich von der Columbia Universität nachgewiesen in der ersten Amtsperiode gelogen hat, jetzt im Amt ist, der sich einfach um nichts mehr kümmert. Ja, also das schafft weltweit Verunsicherung und Eruptionen. Und die Auswirkungen spürt jeder Einzelne überall.
Es gab dieses Jahr auch ein sehr eindrucksvolles ein Gespräch. Melissa Erkut hat Said Idriss Hashemi interviewt. Das ist ein Überlebender des Attentats von Hanau. Der hat seinen Bruder dort verloren, selber knapp überlebt. Und der hat genau dazu gesprochen. Wir sind die jungen, migrantischen Männer, die überlastet mit Klischees, wo Leute die Straßenseite wechseln. Und hat mal die Perspektive gewechselt und erzählt, wie ist das so? Und ein wirklich beeindruckender Aktivist, der am Ende dieser Veranstaltung gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, in die Politik zu gehen. Und man saß da und dachte, ja, den wollen wir doch in der Politik haben, diese Stimme, diese Stärke. Und er hat gesagt, nein, weil es in der Politik nicht um Wahrheit, sondern um Mehrheiten geht. Was macht dieser Satz mit euch? Ich würde auch sagen, auch da, wenn wir wieder auf die letzten 10 Jahre gucken, da ist was passiert mit dem Vertrauen in Politik, in Medien, in das, was noch Wahrheit ist. Das würde mich interessieren. Wie guckt ihr auf Politik? Stimmt dieser Satz?
Ja, klar stimmt dieser Satz, weil es in einer Demokratie um Mehrheiten geht. Und weil Demokratie wahnsinnig kompliziert ist. Und das Problem ist halt tatsächlich, dass es jetzt politische Akteure gab, die es in dem Ausmaß vor, es in Deutschland offenbar weniger gab. In Österreich kannten wir das ja dann ab 1986 mit Jörg Haider, dass es politische Bewegungen, die signalisiert haben, es gibt ganz einfache Lösungen für schwierige Probleme. Die gab es halt irgendwann früher in dem Ausmaß nicht und Leute waren geduldiger. Social Media, glaube ich, hat wahnsinnig viel verändert. Also ich glaube, Social Media machen wirklich die Welt kaputt. Ja? Ich habe das anfangs optimistischer gesehen, aber hat eine verheerende Auswirkung auf den politischen Diskurs, auch auf die Polarisierung, auf die Ungeduld. Demokratie ist wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig mühsam und wahnsinnig wichtig. Wir haben wirklich in tausenden Jahren Menschheitsgeschichte irgendwie noch nichts Besseres erfunden, mit dem wir es machen können. Und die Idee, dass irgendwelche starken Männer irgendwelche wesentlichen Probleme über Nacht mit irgendwelchen, weiß nicht, Bomben oder Säbelschlägen oder Nationalgarden lösen können, ist ja komplett absurd. Und ich hätte gehofft, dass wir durch ein wirklich furchtbares Jahrhundert zwischen 1914 und 89 das gelernt hätten. Und es macht mich leider ein bisschen fassungslos, dass wir es nicht gelernt haben. Und das offenbar, es gibt ja so die Theorie, dass ungefähr wir 80 Jahre lang quasi was lernen können. Nach 80 Jahren fangen wir an, die Fehler zu wiederholen, weil die Menschen, die es erlebt haben und die davon erzählen können, sterben irgendwie langsam und es nicht mehr unmittelbar erzählen können. Und jetzt sterben tatsächlich die Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Also Menschen wie Eva Umlauf wird es nicht mehr sehr lange einfach physisch geben. Und offenbar sind wir dabei, hoffentlich nicht die allerirrsten, aber einige der irren Dinge, die schon unsere Urgroßeltern ausprobiert haben und festgestellt haben, war eigentlich keine gute Idee, jetzt trotzdem wieder zu machen. Mich macht es schon ratlos, manchmal. Ja, denke mal, muss man dagegen reden, muss man versuchen, mit den Leuten irgendwie zu reden und ihnen zu erklären, das war vielleicht keine so super Idee, Nationalismus hat sich nicht so bewährt, irgendwie so. Aber, ja.
Aber der Unterschied eben zu damals ist tatsächlich, dass es Social Media gibt. Also damals gab es halt die Diskussionen an Stammtischen etc. Und jetzt wird es vervielfältigt, in Sekundenschnelle weltweit. Und es verändert sehr, sehr vieles. Wobei auch vieles, also zum Beispiel gestern am Abend, als wir da in kleiner Runde nur zusammensaßen, hat der Igor Lewe ganz empört gesagt, dass in Sachsen-Anhalt jetzt auf Plakaten die AfD sagt, ja, sie macht jetzt gegen die Altparteien mobil. Und wir haben gesagt, Altparteien, das hat der Jörg Haider schon immer gesagt. Also es werden natürlich auch diese Rezepte sozusagen innerhalb der rechtspopulistischen Parteien auch weitergegeben, auch die Slogans, auch die Keywords. Aber ich glaube schon, dass Social Media eben sehr, sehr viel verändert hat und nicht zum Besseren. Dass es kein Ort ist, auch wo man diskutieren kann. Du hast es ja jahrelang auf Twitter versucht. Und
ich versuche es eh noch immer, ich würde sagen auf Blue Sky, aber es geht schon, aber es geht halt ganz oft auch irgendwie nicht und und auf Twitter ging es nimmer. Also Twitter ist die Hölle, also raus dort, ja.
Also ich schaue mir sowieso nur mehr auf Instagram Bilder an von Menschen, die auf Seen schauen oder sowas. Also das ist
gut, aber du bist ja hauptberuflich Eskapist. Also das ist ja.
Und selbst den Bildern kann man aber ja nicht mehr trauen. Also während ich euch gerade zuhöre, frage ich euch, ist das dann vielleicht auch eine Entwicklung? Werden wir in 10 Jahren hier sitzen und sagen, ja, das war der Beginn vom Abschied von der Wahrheit? Wenn man inzwischen nicht mal mehr bei einem Bild weiß, ist das jetzt KI generiert oder nicht? Wenn man Meinungen über das haben kann, was mal Fakten waren, gefühlt. Ist das was, womit wir einen Umgang finden müssen? Oder wie? Weil Wahrheit ist ja eigentlich immer was, woran man sich festhalten könnte, wo man gesagt hat, okay, wenigstens das ist eine gemeinsame Basis und von der aus starten wir jetzt. Aber irgendwie scheint mir diese Basis immer kleiner zu werden.
Ja, die Übereinkunft ist gekündigt. Es gibt die Wahrheit als Wert in dieser Form nicht mehr. Und das ist das sind die 33.000 Lügen von Trump. Und das ist inzwischen.
In der ersten Amtszeit nur?
In der ersten Amtszeit und auch so diese vollkommene Unverschämtheit, mit der diese Lügen dann den Fakten entgegengesetzt werden. Ich denke mir immer, was für eine Jobbeschreibung haben diese armen Kolleginnen und Kollegen von der New York Times, die ja wirklich eine fantastische Dokumentation haben und auf alle Kleinigkeiten nachweisen müssen und so weiter. Wenn die jetzt mit dieser politischen Lage konfrontiert sind und sich Tag für Tag damit beschäftigen müssen, dass Unwahrheiten einfach diese Wirkung haben, die sie haben und sie müssen mit ihren Mitteln dagegen kämpfen und sehen aber, dass sie auf verlorenem Feld sind. Also das ist etwas, was mir, wenn ich jetzt Dokumentarist beim Spiegel oder bei der New York Times bin, dann denke ich mir manchmal schon, möglicherweise habe ich den Job verfehlt.
Es wird natürlich auch durch die Bilder immer noch viel schlimmer. Also das ging ja bis vor ein paar Jahren nicht so gut. Also schon Stalin hat Leute aus Fotos rausretuschieren lassen. Aber im Alltag war das irgendwie schon schwieriger. Heute kannst du auf deinem Handy mit KI Bilder produzieren, die man fast nicht mehr erkennt. Und in einem Jahr, zwei Jahren erkennt man gar nichts mehr. Und jeder kann dann auf seinem Handy dann ein Video von mir produzieren, auf dem ich mit meinem Gesicht und meiner Stimme Verbrechen gestehe, die man nicht einmal ausdenken kann. Und man wird nicht erkennen, dass das Fake ist oder nicht. Und ich glaube, das wird uns ein paar Jahre lang extrem beschäftigen, bis wir da einen Umgang damit finden. Weil wir schon gelernt haben, das haben wir alle schon als Kinder gelernt, weil wir auch selber irgendwie lügen im Alltag, irgendwie vieles davon nennt sich auch Höflichkeit. Also wir sagen ja, wenn wir uns jeden Tag alle immer nur die Wahrheit sagen würden, könnten wir ja nach drei Tagen nicht mehr miteinander leben. Aber irgendwie sind wir schon gewohnt, dass man sich nicht auf alle Worte verlassen kann. Aber wir haben ja, glaube ich, wirklich tatsächlich evolutionär gelernt, unseren Augen zu trauen. Und wenn sozusagen ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gesprungen ist, nicht drüber nachzudenken, ob das jetzt ein Hologramm ist irgendwie oder eine KI-Konstruktion irgendwie, sondern davon zu rennen, irgendwie, weil der mutmaßlich echt ist. Und diesen Umgang, glaube ich, müssen wir wirklich erst irgendwie finden. Es wird übrigens, glaube ich, so Dinge wie hier noch unendlich viel wertvoller machen.
Viel wertvoller.
Also wo Menschen physisch zusammenkommen und man weiß, dass die jetzt echt sind, weil es wird nur ein bisschen dauern, bis man das Hologramm von uns so gut machen kann, dass niemand mehr merkt, dass wir in Wirklichkeit in der Wellnesszone liegen unten. Aber das wird physisches und echtes und analoges Zusammenkommen, glaube ich, noch viel wertvoller machen.
Aber die Frage ist, wie geht man dann auch tatsächlich rechtlich dagegen vor? Also diese Dinge werden uns extrem beschäftigen, weil jetzt schon sehr viel unter dem Deckmantel Meinungsfreiheit gedeckt ist. Man wird sehr viel mehr diskutieren müssen, wie reguliert man, was da in den sozialen Medien passiert. Und das wird immer schwieriger. Und vor allem, wie setzt man sich persönlich zur Wehr, wenn solche Dinge eben dann ins Netz gestellt werden? Muss man quasi immer behaupten, ich bin ich? Da kommt man ja auch zum Teil vielleicht nicht nach.
Na, wer glaubt's noch? Wie behauptest du es? Ja. Also, es gibt massenweise gefakte Videos von mir aus Sendungen, wo ich mit dem Bundespräsidenten oder mit Herbert Kickl oder so Investment-Tipps gebe. Die sind so wahnsinnig schlecht gemacht noch. Also, man kennt sofort, es ist nicht wirklich meine Stimme, sondern wie manipuliert, die Mundbewegungen passen nicht. Und es ist ja so komplett absurd, dass Alexander Van der Bellen im ZIP2-Studio Kryptowährungen empfiehlt. Also, ja.
So, was hat denn der Kickl empfohlen?
Ich schwöre, ich kriege jede Woche 3 E-Mails von Menschen, die entweder höflich fragen, ob das echt ist, oder die mir schreiben, wie enttäuscht sie von mir sind, dass ich sowas mache. Also, und es ist aber so primitiv schlecht gemacht. Irgendwie, wenn das in 2-3 Jahren besser gemacht ist, okay, was mache ich dann? Ich kann ein Video online stellen, irgendwas zu sagen, bin nicht ich. Ne, behauptet der Nächste, das Video ist auch ein Fake. Also, das wird echt noch spannend. Ja.
Das meine ich. Also wie kommt man da auch nach? Weil es ja auch oft sich Dinge schnell auch vervielfältigen im Netz. Wie geht man juristisch vor? Was ist der Gerichtsstandort von solchen Dingen? Also da fängt schon an.
Wen klagst du überhaupt? Also findest die Menschen ja nicht, die diese Dinge online stellen.
Also ich habe mir schon auch einige Fragen gestellt in dem Zusammenhang, wie man juristisch gegen wen, wo, wie vorgehen kann. Das ist nicht einfach. Und wie gesagt, auch der Begriff der Meinungsfreiheit ist im Moment wird das so weit ausgelegt. Und auch wenn man in die USA schaut, also viele Entscheidungen, die uns absurd erscheinen, von Trump wurden durch Gerichte bestätigt. Also schwierig. Aber an wen kann man sich dann eigentlich wenden?
Gibt's mal
eine zentrale Beschwerdebehörde? Kann die EU irgendwas ausrichten?
Zumal die Institutionen, die du nennst, oder die Regulierungen, die du forderst, ja sehr aufwendig, sehr schwierig, sehr lang brauchen, um umgesetzt zu werden. Und ich fand auch ganz spannend, gestern hatte ich die Klimaanwältin Michaela Krömer bei mir auf dem Panel und die hat gesagt, die Gegner haben es so viel leichter. Die müssen ja nur den Zweifel säen. Die müssen dagegen campaignen und die müssen keine neue Lösung anbieten, sondern die müssen einfach den Zweifel säen. Und die können auch bei zum Beispiel, das war ihr Beispiel, klimabewegten Leuten den Zweifel säen, das bringt ja gar nichts, was du machst. Was der Einzelne macht, bringt eh nichts. Und das verfängt und in dem Moment traut man sich nicht mehr, vielleicht sogar darüber zu sprechen, was man macht, weil der Zweifel bei den anderen ja auch schon ist und man dann Gegenwind bekommt. Und nur durch dieses Zweifel säen ist eine extrem gute manipulative Maßnahme, um eine Gesellschaft zu vereinzeln und eben nicht so zusammenzubringen, wie wir es jetzt hier sind und einfach laut nachdenken dürfen, laut diese Fragen stellen dürfen, auf die es vielleicht nie Antworten geben wird. Was sind denn, du hast eben gesagt, es wird viel mehr Orte wie hier brauchen, aber vielleicht auch viel mehr Menschen, die Maßnahmen ergreifen oder andere Formate finden. Was sind Beispiele, wo ihr sagt, da funktioniert das schon, davon können wir vielleicht lernen? Das können Einzelpersonen sein, Formate, Orte, haben wir eben gehört, wie wichtig die sind.
Ich habe extrem gute Erfahrungen mit Gesprächen und mit Diskussionen. Ich werde oft eingeladen, gehe fast überall hin, wo ich es zeitlich irgendwie schaffe und diskutiere immer am liebsten mit Menschen, die völlig anderer Meinung sind. Und ich gehe mal davon aus, dass möglicherweise sogar hier, obwohl ja hier lauter vernünftige Menschen sitzen, sonst wären sie ja nicht da, dass möglicherweise sogar auch hier nicht mehr als vielleicht 3 oder 4 Leute gibt, die finden, dass der Rundfunkbeitrag irgendwas ein Skandal ist und dass sie das nicht zahlen wollen. Und ich bin aber auch in Diskussionen, wo das 100 oder 200 Leute irgendwie glauben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man kann Menschen was erklären. Es geht. Es ist wahnsinnig zeitaufwendig. Also das Problem ist, es funktioniert richtig gut im persönlichen Gespräch, aber es dauert eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwas sagen und du hast vielleicht mit 3 Leuten geredet oder vielleicht mit 300 irgendwo in einer Mehrzweckhalle. Das Problem ist halt, wir sind allein in diesem kleinen Land 9 Millionen. Ja, mit denen kann man auch persönlich reden. Aber ich rede mir den Mund fusselig seit 5 Jahren bei meinem Generaldirektor. Wir sollten in jedem Bezirk einmal im Jahr eine Mehrzweckhalle irgendwie mieten, dort irgendwie 3 oder 4 halbwegs bekannte ORF-Menschen aufs Podium irgendwie setzen und den ganzen Bezirk irgendwie einladen und einfach 3-4 Stunden irgendwie mit 1000 Leuten irgendwie diskutieren. Weil man kann ganz, ganz viel erklären. Leute wissen ja auch einfach irgendwie viel nicht, lesen viel auf Social Media, lesen viel in irgendwelchen nicht ganz so tollen Zeitungen und für die es schade ist, dass Bäume umgeschnitten werden. Aber man kann Leuten ganz, ganz viel erklären auch. Also ich habe damit total gute Erfahrungen. Es ist nur wahnsinnig zeitaufwendig.
Also ich kriege auch oft Leserbriefe, war dafür auch früher bei der SZ verantwortlich. Ich finde, wenn es jemand ist, der mit Name schreibt, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Auch da meine Erfahrung sehr oft, wenn man auf Kritik eingeht, allein schon, dass man sie meldet und zurückschreibt, bringt viele Leute dazu, so habe ich es dann eh nicht gemeint und freut mich überhaupt, dass sie reagieren. Und manche schließen sich dann Argumenten an. Schwierig wird, ältere Herren, die dann Brieffreundschaften entwickeln, wenn sie also 17 Mal schreiben, dann wird es irgendwann schwierig. Ab wann reagiert man nicht mehr? Die gibt es auch, sind wirklich 100% ältere Herren, sorry to say, in vielen Jahren der Erfahrung. Und in meinen 10 Jahren beim Standard als Chefredakteurin haben mir oft auch Leute bei Veranstaltungen angeredet und haben gesagt, ich habe ihnen geschrieben. Und ich habe immer dann sagen können, ich habe ihnen zurückgeschrieben, auch wenn ich die Person jetzt nicht gekannt habe, aber ich habe wirklich jedem Einzelnen zurückgeschrieben. Am Anfang waren es 500 Mails pro Woche, aber es war immer sozusagen ein Diskurs auf Augenhöhe. Schwierig wird es, wenn es anonym ist, also deshalb auch mein Problem mit Postings, die bei gewissen Medien ja eben ja Teil auch des Geschäftsmodells sind. Da habe ich meine Schwierigkeiten.
Lieb, dass du das als ehemalige Standard-Chefredakteurin sagst.
Die Position dort, meine Position dort ist bekannt. Das Zweite ist, bei der SZ gibt es Klarnamen und moderierte Foren. Das ist sozusagen der Unterschied. Das Zweite ist, wo es ganz schwierig wird, wenn eben in den sozialen Medien, wenn Dinge auch anonym behauptet werden, wenn falsche Behauptungen sich weiter verbreiten, wenn man irgendwie es nicht schafft, da einzugreifen. Wenn man es einfach nicht richtig stellen kann oder will oder aus welchen Gründen immer, das finde ich schwierig. Und daraus können sie dann eben Dinge entwickeln, die ich wirklich für Demokratie politisch gefährlich halte. Du hast vorhin gesagt, dass da auch die Demokratie insgesamt beschädigt wird. Es werden Personen beschädigt, kann ich sagen. Und dann ist auch die Überlegung, ob man sich dem überhaupt nur aussetzt. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich bin jetzt nicht mehr in den sozialen Medien. Ich gucke ab und zu auf Instagram schöne Bilder, ja. Ist auch eine Form von Eskapismus. Natürlich ist die Frage, ob man diesen Leuten den Raum überlässt. Die habe ich mir auch gestellt. Oder ob ich überhaupt nochmal auftrete. Ich schaue mittlerweile sehr viel genauer, überlege mir, wo ich auftrete. Also ein geschützter Raum wie hier ist etwas anderes wie eine Diskussion, wo ich weiß, dass die AfD dahinter steht oder mobilisieren kann, auch für im Publikum. Diese Fragen stellen sich aber auch andere. Also es war gestern zum Beispiel mit der EV-Umlauf, kam aus dem Publikum die Frage, auch soziale Medien, soll man da nicht stärker eingreifen? Und da habe ich das Beispiel erzählt von Mauthausen, der KZ-Gedenkstätte. Die Barbara Glück, die Leiterin, hat viele Diskussionen geführt. Soll man nicht auch in die sozialen Medien gehen, vor allem auf TikTok, wo man in sehr kurzer Zeit Dinge erklären muss. Kann man den Holocaust, kann man eine KZ-Gedenkstätte, kann man das in so einem kurzen Video machen? Soll man das tun? Und als sie dann, eine junge Vermittlerin hat das gemacht, und als sie dann beim ersten Post mehr angeschaut, als sie Besucher in einem Jahr haben, dann war auch die Debatte vorbei. Es kommt halt immer darauf an, wie man es macht. Und das Argument von der Barbara Glück ist halt, zu sagen, ich will da auch präsent sein. Ich will diesen Raum nicht den Rechten nur überlassen, die einfach, wo Holocaust-Leugner einfach auch im Netz aktiv sind. Ich will was dagegen setzen, diese Informationen. Es ist halt die Frage, ob nicht manchmal der Preis für individuelle Personen hoch ist, manchmal auch zu hoch.
Darf ich noch was zu Brieffreundschaften sagen?
Ja, hast du auch welche?
Ja, aber als wir gestern Abend nach der Veranstaltung mit dem Igor und mit dem Armin in der Post in Bezau saßen, kam die Susanne Kaufmann mit einem handgeschriebenen Brief und hat gesagt, Herr Heller, der Gemeindearzt hat einen Brief für Sie abgegeben. Und der andere Heller hat gesagt, schaue so schlecht aus.
Wer weiß, ob das eine Brieffreundschaft wird. Zita, willst du noch was ergänzen? Ich denke gerade, dass du ja wahrscheinlich auch mit so einer Brille auf diese Diskussion guckst, die mehr die Kultur im Hinterkopf hat oder auch beobachtet, wie die wirkt.
Ja, aber ich bin sehr dankbar, dass ich genau mit der Brille das anschauen darf. Das alles haben wir so Gott sei Dank nicht. Also ich kriege Mails von Verlagsmenschen und von AutorInnen, die mir was schicken, und das ist alles nur irgendwie leicht zu handhaben. Wenn es dann so geht, ob man bitte mal die ersten Kapitel eines Buches lesen kann und Feedback geben kann, das meine ich nicht. Aber ansonsten ist das wirklich im Vergleich zu euren Arbeitsbedingungen paradiesisch auf meiner Seite. Deswegen ja, halte ich mich da ganz zurück und lasse euch reden.
Irgendjemand muss auch den Kanal räumen, ne? Aber wobei, genau das, was die Alexander sagt, ich hatte ein wunderbares Erlebnis mal. Immer wenn was Handgeschriebenes kommt in den ORF, dann weiß man, das hat jetzt entweder geschrieben ein Kind unter 10 oder jemand über 80. Ja, also drunter schreibt irgendwas, sonst schreibt niemand.
Naja, oder sehr viel dann aus irgendwelchen psychiatrischen Anstalten kriege ich dann eher Sachen oder Gefängnisse.
Ja, so. Stimmt, das gibt's auch, aber das sind dann meistens viele Seiten. Aber wenn sozusagen nur eine Postkarte kommt oder was Kurzes, das ist einfach im Normalfall entweder ein Kind, meistens mit einem Autogrammwunsch, wo man sich denkt, ah, interessant, kennt mich überhaupt. Also, oder jemand irgendwie doch eher älterer. Und einmal kam eine Postkarte, oder nein, Brief, glaube ich, was, handgeschrieben von einer Frau, die mich wahnsinnig beschimpft hat, weil ich meine Gäste immer so unterbreche. Und wie unhöflich und so grob und ich weiß nicht was. Und die war wirklich sehr, sehr empört und war aber so nett und hat nicht nur ihre Adresse, sondern auch ihre Telefonnummer draufgeschrieben. Und die habe ich dann angerufen. Und wir haben eine halbe Stunde telefoniert. Und ich glaube, wenn wir noch eine Viertelstunde länger telefoniert hätten, hätte sie mir adoptiert. Ja? Also ich habe wirklich total gute Erfahrungen damit, irgendwas sagen, Menschen was zu erklären und mit Menschen zu reden. Also, und wo immer ich es irgendwie schaffe, versuche ich es, es geht. Aber es hat einfach irgendwie Grenzen und das Problem ist, auf Social Media sind halt irgendwie dann Hunderttausende, die irgendwas sehen oder gar Millionen und mit denen kannst du irgendwie nicht allen reden. Und Elon Musk hat es tatsächlich geschafft, Twitter, wo ich wirklich große Teile meines Lebens verbracht habe, viele Jahre lang, so kaputt zu machen und den Algorithmus so kaputt zu machen, dass es dort nicht mehr funktioniert, was ich total schade finde. Also ich war 14 Jahre lang in der Zeit im Bild für unsere Social-Media-Redaktion verantwortlich. Ich habe das dort irgendwie aufgebaut und ich finde es extrem wichtig, dass wir dort sind. Also wir erreichen 2,5 Millionen Abonnentinnen in einem Land von 9 Millionen jeden Tag auf unseren 3 Social-Media-Kanälen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir dort sind, weil wir dürfen das nicht nur irgendwas in den Agitatoren überlassen. Aber gleichzeitig hat der Alexander völlig recht, es ist für Personen schwierig. Also ich glaube, Institutionen, die das irgendwie leisten können, müssen es machen. Wir müssen dort sein. Ja? Aber wenn du die Kommentare liest, irgendwie kriegst du Depressionen, und zwar nach 5 Minuten. Ja.
Aber wir haben zum Beispiel auch viel diskutiert, ob wir auf TikTok sein sollen, ein Medium, das eben sehr viele Junge nutzen, aus ganz anderen Gründen, weil das eine chinesische Firma ist und wir hatten einfach schon auch, was Datenschutz betrifft, einfach wirkliche Bedenken.
Aber also erstens irgendwie hätte ich jetzt mit den Daten, die zu Herrn Musk gehen oder auch zu Herrn Zuckerberg mittlerweile auch ein viel besseres Gefühl und ich... Also wir haben lang darüber irgendwie nachgedacht. Ich sehe das Problem im Verhältnis zum Gewinn. Wir haben dort 600.000 Abonnentinnen, die im Schnitt, glaube ich, 19 sind. Irgendwie ist ein Publikum, das du mit Fernsehen nicht mal mehr annähernd irgendwie auch nur in die Nähe kommst irgendwie und auch mit Radionachrichten. Und wir produzieren dort Geschichten, die zum Teil 1,52 Millionen Mal irgendwie gesehen werden. Und ich glaube, darauf kann man nicht verzichten als seriöses Medium. Man muss dort sein.
Also wir sind mittlerweile auch dort, aber es war für uns, eben gab es wirklich Sicherheitsbedenken wegen unserer investigativen Recherche und so weiter. Wir haben es jetzt auch technisch irgendwie anders gelöst, aber das ist schon auch ein Thema. Man unterwirft sich im chinesischen Firmen, amerikanischen Firmen. Wir haben nicht die totale Kontrolle, let's face it. Und Europa hat es nicht geschafft, hier irgendeine annähernde Konkurrenz aufzubauen. Also ich nutze auch WhatsApp. Und bin mir nicht immer sicher, wie, also wo was wie landet. Ja, Signal wäre sicherer. Aber Umgang mit Daten, das ist schon auch etwas, was, glaube ich, uns alle noch viel mehr beschäftigen müsste.
Ich finde ja ganz schön, dass man gerade an euch beiden jetzt im Verlauf der letzten guten Stunde schon ein paar Meinungsverschiedenheiten oder zumindest Fragen gemerkt hat, mit denen ihr auf unterschiedliche Weise ringt oder wo ihr einen unterschiedlichen Standpunkt habt. Das versöhnt mich auch gerade ein bisschen mit der Blase, die hier auf diesem Podium sitzt. Das geht nämlich auch innerhalb derer oder je nachdem, wie weit man sie fasst. Ich nehme auch mit, nicht unbedingt ein Plädoyer für Brieffreundschaften, aber ein Plädoyer dafür, im Analogen den Austausch zu suchen. Das habt ihr alle gemacht in den vergangenen Tagen und auch heute, indem ihr hier mit uns diesen Berg erklommen habt. Ich finde, es war ein herrliches Beispiel von dem, was wir am Anfang hatten, dass es hilft, für solche Themen und Diskussionen den Ort zu wechseln, rauszugehen, mal Luft nach oben zu haben zum Denken. Und es hilft, auch das wurde ja immer wieder klar, zwischendurch, und das zielte auch ein bisschen der Kultur hin gerade hin, sich mit den anderen Künsten und anderen Sinnen zu beschäftigen. Das wollen wir jetzt gleich noch machen, als Ausgleich und zum Sacken lassen von all den Fragen, die wir hier auch wieder nur aufgemacht und nicht zugemacht haben. Gibt es gleich noch ein wunderbares Konzert. Wir hatten hier eben schon beim Soundcheck so Mini-Eindrücke und es wird herrlich, in einem Klangraum, der kein Raum ist, sich das jetzt gleich noch zu geben. Gesteht uns eine kurze Umbaupause zu und bleibt aber bitte noch dabei. Euch vielen, vielen Dank für 10 Jahre FAQ und wie ihr sie geprägt habt und dass ihr das hier heute kurz mit mir rekapituliert
Danke
habt.
Dem FAQ und dem Danke Team. Dem FAQ. Aurelia, Martin,
Matthias,
all die anderen.
Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
What the fuck?
Mehr über unseren Podcast und über unser Festival FAQ Bregenzer Wald findet ihr auf www.faq-bregenzerwald.at.